Rainer, lies mal vor.
Kapitel 48. Schiffe und alles, was dazugehört, waren für Julius Savini ein tiefes Geheimnis. Er hatte allerdings schon einige Seereisen gemacht, aber er war noch niemals an Bord eines Dampfers wie die Contessa gewesen. Als er die Kajüte des Vorderschiffes erreichte, schaute er sich um. Eine Eisenleiter, die zu dem oberen Bootsdeck führte, schien ihm die günstigste Gelegenheit zu geben, sich zu verbergen. Schnell eilte er die Stufen empor. Seine Verteidigungswaffe trug er unter dem Arm. Es war ein Schwert mit kurzer Klinge, das er vor einer Viertelstunde einem kleinen Jungen abgenommen hatte. Es war alt, aber es hatte doch eine scharfe Spitze, und obgleich die Schneide mehrere Scharten aufwies, hatte man es doch im Falle der Gefahr als gefährliche Waffe gebrauchen können. Er wollte den Knaben bezahlen, aber da er gerade nicht das nötige Kleingeld besaß, hatte er es ihm einfach weggenommen und war damit davongeeilt. Die schreienden und schimpfenden Jungen liefen hinter ihm her, aber er entkam zu der kleinen Werft, von der Valerie zur Contessa gefahren war. Dort fand er ein Ruderboot und machte sich damit auf den Strom. Er kam an dem Fahrzeug vorbei, das zur Werft zurückfuhr, um Coldtuber Smith abzuholen. Julius war allerdings kein Fechter, auch war er sonst nicht mit Waffen vertraut, aber der Besitz dieses kleinen Säbels brachte ihm das Gefühl des Mutes und der Sicherheit, das er in diesem kritischen Augenblick so dringend brauchte. Er war sich selbst nicht recht darüber klar, was er tun sollte. Valerie Howard war mit Lacey zusammen an Bord des Schiffes gegangen, und von Lacey wusste er aus früherer Zeit genug. Er hatte ihn sofort wiedererkannt, als er mit dem Wagen durch Gar fuhr. Er wusste, dass er ein Komplize von Coldtuber Smith war und mit diesem zusammenarbeitete. Vielleicht hatte die Sucht nach persönlichem Vorteil Julius dazu veranlasst, so kühn auf den Gepäckhalter des Autos zu springen. Er überlegte sich in seinem dunklen Versteck oben auf Deck, was ihn zu dieser Tat getrieben hatte. Aber dann kam doch die Sicherheit über ihn, dass er aus menschlichem Mitgefühl gehandelt hatte. Die Nacht war eben erst hereingebrochen und er dachte darüber nach, was er jetzt tun sollte. Coldtuber Smith war an Bord und auch andere Leute waren noch gekommen. Ein Motorboot mit 4 Mann Besatzung. Er hatte sie undeutlich bemerkt, als sie an der Seite des Schiffes anlegten, aber er wusste nicht, wer sie sein konnten. Nach einiger Zeit hörte er das Boot wieder abfahren und schlich vorsichtig hinter dem Schornstein auf dem Bootsdeck entlang. Er hatte einen schmalen Lichtschimmer entdeckt, und als er näher kam, erkannte er, dass er aus einem in den Boden eingelassenen Fenster hervorkam, das mit undurchsichtigem, gerilltem Glas geschlossen war. Leise hob er eine Ecke des Fensters ein wenig an, so dass er die eine Ecke eines unsauberen Salons sehen konnte. Julius hätte sich in seiner Erregung beinahe verraten, denn die erste, die er sah, war Valerie Howard. Sie saß auf einem Stuhl am Ende eines ungedeckten Tisches, und ein Blick in ihr weißes Gesicht mit den zusammengepressten Lippen sagte ihm alles, was er wissen wollte. Er hatte sich unangenehmer Gedanken nicht erwehren können. Es wäre ja möglich gewesen, dass sie Lacey freiwillig gefolgt wäre und dass alle seine Anstrengungen und die Gefahren, die er auf sich genommen hatte, umsonst waren. Aber nun durchschaute er die Sache. Coldtuber Smith saß an ihrer rechten Seite. Seine beringten Hände lagen auf dem Tisch und er hatte ihr sein böses Gesicht zugekehrt. Sie sprachen miteinander, aber das Rauschen des Wassers war so laut, dass Julius kein Wort verstehen konnte. Er fand einen Messinghaken, der offensichtlich dazu diente, das Fenster offen zu halten. Mit großer Anstrengung befestigte er ihn, legte sich dann platt auf den Boden und lauschte angestrengt. Coldtuber konnte ihn unter keinen Umständen sehen. Der Salon unten wurde nur durch eine einfache Petroleumlampe erhellt, die obendrein noch durch einen Schirm abgeblendet war, der alles Licht nach unten auf den Tisch warf.
»Wir würden morgen Abend abfahren«,
sagte Smith.
Sie können sich aus dem Kopf schlagen, dass Ihr Freund Featherstone noch im letzten Moment kommt und Sie von hier wegholt. Sie wissen doch, was das für mich bedeutet, wenn Sie gefunden werden.
Sie wandte ihren Kopf nicht um, sondern starrte nur ins Leere.
Dafür werde ich lebenslänglich ins Gefängnis gesteckt. Lieber würde ich mich aufhängen lassen. Hüten Sie sich, mir irgendwelche Schwierigkeiten zu machen.
Wenn Sie Geld haben wollen, sagte sie, so kann ich Ihnen mehr geben als...
Hat gar keinen Zweck, rief Smith verächtlich. Ich habe so viel Geld, dass ich brauche. Sie glauben doch nicht etwa, dass Sie mich beschwatzen können, Sie laufen zu lassen. Schon eine halbe Stunde, nachdem ich Sie losgelassen hätte, wären Sie auf der Polizei gewesen und hätten mich angezeigt. Und ich hätte den Schaden davon. Sie scheinen das Gefängnis in Dartmoor nicht zu kennen, sonst wüssten Sie, dass ich es nicht riskieren will, dorthin zu kommen. Amerikanische Gefängnisse sind Paläste, wo Menschen auch menschenwürdig behandelt werden. Aber Dartmoor ist die Hölle. Nein, ich setze meinen Plan durch oder ich lasse mich aufhängen. Hatte eigentlich schon immer im Sinn, mich einmal häuslich niederzulassen,
fuhr er fort.
Habe aber noch nie das richtige Mädchen gefunden, mit dem ich einen Hausstand hätte begründen mögen. Wir können an Bord des Schiffes heiraten. Jeder Kapitän kann die Trauung vollziehen, sobald das Schiff 3 Seemeilen vom Land entfernt ist. Wenn Sie nicht heiraten wollen, ist das Ihre Sache.
Das ist Abel Bellamys Werk,
sagte sie so leise, dass Julius es kaum hören konnte.
Wir wollen hier keinen Namen nennen. Ich weiß nur, dass Sie mich auf der Reise begleiten werden. Und ich glaube, dass Sie zur Vernunft gekommen sind, wenn wir unseren Bestimmungsort erreicht haben.
Er erhob sich und schaute auf sie hinunter.
Sie heißen doch Valerie. So werde ich Sie von jetzt ab nennen. Und Sie können mich ja Cold Harbor nennen oder lieber Harry. So heiße ich.
Er wartete auf eine Antwort, aber sie schaute ihn nicht einmal an. Dann setzte er seinen Hut wieder auf. Es war ein großes Zeichen von Hochachtung, dass Cold Harbor Smith ihn überhaupt in Gegenwart der jungen Dame abgenommen hatte. Gleich darauf schritt er zur Tür.
Hinter dem Vorhang ist eine Schlafkabine und eine Waschtoilette. Es ist für allen Komfort auf diesem Schiff für Sie gesorgt. Sie können über alles verfügen.
Er warf die Tür hinter sich ins Schloss und drehte den Schlüssel um. Julius wartete, bis er gegangen war. Dann öffnete er das Deckfenster so weit wie möglich, schlüpfte hindurch und sprang auf den Tisch. Valerie war starr vor Schrecken.
»Sprechen Sie nicht«,
flüsterte er ihr zu.
»Mr. Savini«,
stammelte sie.
»Sprechen Sie nicht«,
zischte Julius noch eindringlicher. Er zog schnell seine Schuhe aus und ging zur Tür. Es war zwar nichts zu hören, aber Cold Harbor Smith konnte jeden Augenblick zurückkommen. Schnell ging er zum Tisch zurück, löschte die Lampe aus. Die Kabine lag nun vollkommen im Dunkeln und er tastete sich an der Tischkante entlang zu dem Stuhl Valeries.
»Ich bin hinten auf dem Wagen mitgefahren«, erklärte er schnell. »Können Sie mich von hier befreien?«
fragte sie ebenso leise. »Ich hoffe aber, ich weiß es noch nicht sicher.« Er schaute zu dem Deckfenster. »Sie können dort oben hinaus, aber es wird leichter sein, die Tür aufzubrechen oder so lange zu warten, bis Smith zurückkommt und aufmacht. Sicherlich kommt er noch einmal her, bevor er sich zur Ruhe legt.« Sie warteten eine ganze Stunde, aber Smith kam nicht zurück. Julius mühte sich ab, das Schloss mit der Spitze eines alten Säbels aufzubrechen, aber nach einer Weile gab er den vergeblichen Versuch wieder auf.
»Ich bringe es nicht fertig.«
Er wischte sich den Schweiß von der Stirn.
»Sie müssen oben durch das Deckfenster, Miss Howard, oder Sie bleiben hier eingeschlossen.«
Aber noch während er dies sagte, hörten sie einen schweren, schlürfenden Schritt oben auf dem Bootsdeck. Der Strahl einer Laterne kam von oben herein. Jemand bückte sich und plötzlich fiel das Fenster krachend zu.
Noch schlimmer war es, als sie hörten, wie der Mann oben einen Riegel vor das Fenster schob, so dass jede Möglichkeit, nach dort zu entkommen, entschwand.
»Der Weg wäre uns also abgeschnitten«, sagte Julius. »Ich fürchte, ich muss warten, bis Colter Smith kommt. Legen Sie sich ruhig nieder und schlafen Sie etwas, Miss Howard. Es ist sehr wahrscheinlich, dass er jetzt noch nicht kommt.«
Es dauerte ziemlich lange, bis er sie überredet hatte, seinem Rat zu folgen, aber schließlich ging sie doch. Sie fand ein kleines Licht in der Kabine hinter dem Vorhang, das Bett war gemacht und die Bezüge waren sauber. Die ganze Lagerstatt sah einladend aus. Sie legte sich nieder und erwartete nicht, dass sie auch nur einen Augenblick schlafen könnte. Aber kaum hatte sie die Augen geschlossen, als sie auch schon in tiefen Schlaf fiel. Julius Savini hatte einen Stuhl gegen die Tür gestellt und sich dort niedergelassen. Das kleine Schwert lag über seinen Knien. Seine Kleidung war unordentlich, seine Augen waren müde und alle Glieder taten ihm weh. Er schlief kurze Zeit, dann wachte er wieder auf. So verging die Nacht und der Tag brach an. Das Deckenlicht zeigte sich erst grau, dann weiß und schließlich schien das goldene Sonnenlicht hindurch. Plötzlich wurde das Fenster aufgerissen und das Gesicht von Colter Smith erschien in der Öffnung.
»Guten Morgen, mein kleiner Liebling«, begann er.
Dann sah er plötzlich Julius und verschwand. Julius Savini, der auf alles gefasst war, hörte, wie sich der Schlüssel im Schloss drehte. Er war bereit, Colter Smith anzuspringen, aber plötzlich wurde die Tür aufgestoßen und Julius sah sich plötzlich der Mündung einer Pistole gegenüber. Vor dieser stärkeren Waffe ließ er die Hände sinken.
»Wir wollen uns einmal ein wenig unterhalten, Julius. Vor allem Dingen wird der Säbel auf den Tisch gelegt.«
Savini musste wohl oder übel gehorchen.
»Was hat das alles zu bedeuten? Wer hat Sie denn hierher geschickt?«
Julius war groß im Erfinden von Ausreden und hatte schon eine Lüge bei der Hand.
»Der Alte«, sagte er nachlässig. »Er hat schon Unannehmlichkeiten wegen des Mädels gehabt und gab mir den Auftrag, an Bord zu gehen, um mit Ihnen zu reden. Er will haben, dass Sie sie gehen lassen.«
Smith grinste.
»Da soll mich doch der Teufel holen, wenn ich das tue. Aber wenn er sie an Bord geschickt hat, warum kamen sie dann nicht geradewegs zu mir?«
»Ich konnte ihre Kabine nicht finden und schließlich dachte ich, sie wären hier drin und sprang herein, weil ich nicht wollte, dass mich die Matrosen sehen sollten. Kaum war ich hier unten, als jemand das Deckfenster schloss.« Smith nickte.
»Ich habe den Befehl gegeben, es zu schließen. Aber ich hatte keine Ahnung, dass ich solch einen seltenen Vogel wie Sie fangen würde. Bellamy will also, dass ich Sie wieder an Land bringe? Hat er denn auch Vorkehrungen getroffen, dass ich wegen der ganzen Sache nicht in Uneinnehmlichkeiten komme? Sie lügen, Julius!«
Bei diesen Worten sah er ihn scharf an.
»Ihre Kleider sind ganz mit Schmutz bedeckt. Und was wollen Sie denn mit dem Säbel da? Ich werde Sie erstmal hier festsetzen und mich bei dem Alten erkundigen, was das mit Ihnen zu bedeuten hat. Für Geld machen Sie ja alles.«
Plötzlich kam ihm ein Gedanke.
»Sagen Sie, hat Featherstone Sie hierher geschickt?«
Er schlug sich auf den Schenkel.
»Sicher, jetzt habe ich's. Sie sind ein Lockspitzel. Ha, das überrascht mich gar nicht.«
Er stieß einen schrillen Pfiff aus und ein dunkler Matrose kletterte die Verbindungsleiter herunter. Smith sprach leise mit ihm. Dann ging der Mann fort und kam mit einem Paar rostiger Handschellen zurück.
»Manchmal mache ich so ein bisschen Polizeiarbeit auf eigene Faust«, sagte Colter Smith. »Strecken Sie die Hände aus, dass ich sie Ihnen anlegen kann.«
Die Eisen schnappten über Julius' Handgelenken ein. Dann wurde er von den Matrosen nach vorne über das Deck gebracht und musste durch eine kleine Falltür in den dunklen Raum klettern, wo die Ankerketten aufbewahrt wurden.
»Setzen Sie sich mit dem Rücken zur Öffnung«,
befahl Smith, und als Julius gehorchte, band Smith ihm die Füße zusammen.
Wenn der Alte bestätigt, dass Sie die Wahrheit gesagt haben, werde ich mich bei Ihnen entschuldigen,
sagte er fast liebenswürdig.
Aber inzwischen bleiben Sie hier, und ich werde mir noch überlegen, was ich mit Ihnen mache, wenn wir erst auf See sind.
Er warf die Falltür zu und legte den eisernen Bolzen vor. Julius grinste, denn die Handschellen waren viel zu weit für ihn, und er hatte bereits seine Fesseln abgestreift, bevor Coldhubbers Schritte vollständig verhallt waren.